Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Podcast-Serie nach der großen Pause. Ich begrüße euch heute schon zur 20. Folge, ein kleines Jubiläum, und freue mich auf einen Gast aus meinem Jahrgang, den ich tatsächlich auch seit dem Einsatz nicht mehr gesehen habe. Das ist nämlich Jan Schierkolk. Hallo Jan.
Hallo, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Und die Ehre der 20. Folge mit dir teilen darf. Und Jan, alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Oh, danke. Woher weißt du das?
Facebook.
Oh. Ja, danke. Jan, wo bist du eigentlich gerade?
Ich bin gerade im schönen Frankfurt am Main, was allerdings eher die Ausnahme ist.
Genau, das ist nämlich auch spannend, wo du sonst so unterwegs bist. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber ich würde mich total freuen, wenn du einmal starten könntest und dich einfach kurz vorstellst.
Okay, ich bin Jan Schierkolk, oder wie mein Nachname im Original ausgesprochen wird, Schierkolk aus dem schönen Holländischen, und bin 37 Jahre alt, bin tätig bzw. habe auch studiert internationale Beziehungen und generell internationale Zusammenarbeit. Bin folglich die letzten 15 bis 20 Jahre sehr, sehr viel kreuz und quer durch die Welt unterwegs und habe jetzt gerade schon die letzten 5 oder 6 Jahre vor allem entweder in oder mit der Türkei zu tun, sehr intensiv.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Als du dich entschieden hast, Fellow für Teach First Deutschland zu werden, wieso ist es dazu gekommen nach deinem Studium? Was hat da so den Ausschlag gegeben?
Fellow, ich weiß nicht, ob wir kurz noch sagen wollen, was das eigentlich ist für die Nicht-Eingeweihten, oder ob ich einfach so losschieße.
Nee, vielleicht sagst du es einmal nochmal ganz kurz, was das eigentlich bedeutet, ein Fellowship zu machen bei Teach First Deutschland 2 Jahre lang.
Also ein Fellowship bei Teach First ist im Prinzip die Gelegenheit für jemanden, der oder die nicht zum Beispiel Lehramt studiert hat oder Schulsozialarbeit, an eine Schule zu gehen, oft auch mit einer höheren Konzentration von Schülerinnen und Schülern, die einen eher bildungsbenachteiligten Hintergrund haben, um dort 2 Jahre lang in Vollzeit wirken zu dürfen, sei es zu unterrichten oder an der Schule Projekte zu machen, die das Ziel verfolgen, Bildungsgerechtigkeit voranzubringen. Und mein persönlicher Hintergrund oder Weg dahin war, dass ich ja, also wie ich schon gesagt hatte, relativ viel irgendwie in weiter entfernten Gegenden und Ländern unterwegs war, dort auch öfter mal so Dinge wie Sozialarbeit oder Freiwilligendienste oder Ähnliches gemacht habe und dann aber auch beim immer mal wieder Zurückkehren in meine Heimat, also Heimatstadt, vor allem Frankfurt, feststellen musste, dass es auch bei uns ja ganz schön krasse Gegensätze, Ungleichheiten etc. gibt. Ich meine, klar, das weiß man auch. Kann man auch früher und anders drauf kommen, will ich jetzt nicht gesagt haben. Ne? Aber ich fand es halt, diesen Kontrast halt immer ganz besonders krass. Und vor allem halt auch in Frankfurt, wo wir wirklich alles haben, von Glashochhaus bis ganz unten. Und glaube ich auch Kontraste, die ein bisschen stärker noch sind als in vielen anderen Orten in Deutschland.
Und wie sah dein Einsatz dann konkret aus? Was hast du gemacht an deiner Einsatzschule?
Ich war an einer Haupt- und Grundschule im schönen Frankfurter Stadtteil Höchst, wobei ich vor allem mit dem Hauptschulteil zu tun hatte und habe da sehr viel, also man versucht ja als Fellow oder Fella immer möglichst die Dinge einzubringen, die man von seinem eigenen Hintergrund her mitbringt. Also so habe ich das jedenfalls gesehen, halt Dinge, die ich irgendwie aufgrund meiner vorherigen Arbeit oder meinen Erfahrungen irgendwie einbringen konnte. Und weil es halt dieses ganze internationale Unterwegssein, was halt einhergeht mit Interkulturellem und dann auch Sprachen und so weiter, habe ich mir gedacht, ich bringe das vor allem ein und habe mich sehr gekümmert, zum Beispiel um damals ankommende Geflüchtete, unbegleitete Minderjährige hatten wir einige bei uns an der Schule, in einer Klasse, die heißt, also in Hessen Intensivklasse, in anderen Bundesländern heißt das zum Beispiel Willkommensklasse, wo die im Prinzip ins System eingeführt werden, überhaupt auch Deutsch noch lernen, wirklich die extrem unterschiedlichsten Hintergründe mitbringen. Das heißt, ich habe relativ viel mit denen gearbeitet. Dann habe ich Projekte ansonsten noch gemacht, habe ein Projekt für Digitalkompetenz bzw. gegen Cybermobbing mit ausgeführt, nicht konzipiert, aber ausgeführt an der Schule. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen, da mal reinzuschauen an alle aktuellen Fellows und Fellas auch. Das sind die digitalen Helden aus Frankfurt, ein kleines Startup. Findet ihr, wenn ihr das irgendwie in die Suchmaschine eurer Wahl eingebt. Das heißt, das habe ich da umgesetzt, was sehr, sehr spannend war, weil uns das auch im Verbund mit anderen Schulen und zum Beispiel auch Gymnasien in Frankfurt in den Kontakt gebracht hat. Und dieser Austausch halt, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannender war und lohnender. Und dann habe ich noch so Sonderprojekte wie zum Beispiel eine Hip-Hop- oder Rap-AG gemacht, mit der wir dann tatsächlich auch zusammen mit Geflüchteten und anderen Kids ein Musical am Ende aufgenommen haben, was, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte war. Und noch einiges mehr. Eine Türkisch-AG. Habe ich auch aufgemacht. Das war eigentlich auch ein bisschen eine bittersüße Geschichte, weil es, also einerseits der Anlass war, zu einer Schule in Frankfurts türkischer Partnerstadt Eskişehir eine Schulpartnerschaft anzustoßen, war dann auch dort und das wurde tatsächlich unterschrieben am Ende. Habe privat Geld eingetrieben, um mit dieser türkischen AG tatsächlich eine Fahrt dahin zu machen. Und dann war 2016, ich glaube Anfang des Jahres, waren Anschläge in der Türkei und die haben im Prinzip nicht die Eltern, aber das Kollegium an der Schule sagen lassen, dass wir das nicht machen sollten. Und dann ist das nicht zustande gekommen.
Oh, auch
die Schulpartnerschaft ist, glaube ich, dümpelt ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile aktiv geworden sind oder ob das eingeschlafen ist, bevor es überhaupt begonnen hat. So, also das deshalb eine bittersüße Geschichte.
Was hast du mitgenommen für dich persönlich aus diesem Einsatz, was dich vielleicht auch heute immer noch prägt oder woran du oft noch zurückdenkst? Und
ich weiß nicht, wie viel davon wirklich speziell für den Schulkontext ist oder ob jetzt Leute, die selber Kinder haben und vor allem Teenager einem sagen, nee, das ist ganz normal, wie Leute in dem Alter einen irgendwie erden können, konfrontieren können, auch einen runterholen können auf den Boden gewisser Tatsachen. So, ne? Also das ist so ein bisschen, glaube ich, sprichwörtlich und zu erwarten wahrscheinlich bei einer Erfahrung auch wie Teach First, aber ich fand es trotzdem ziemlich intensiv. Und also ich bin da reingegangen und habe irgendwie gedacht oder mich so gefühlt, als würde ich irgendwie schon eine Menge wissen, auch über soziale Ungleichheit inklusive in Deutschland. Aber es war am Ende nicht so und viele Erlebnisse waren halt einfach auch echt irgendwie ganz anders, als ich gedacht hätte zuerst. So. Und
also, was zum Beispiel?
Also generell vielleicht war ich beeindruckt davon, wie viele dieser Kids, sage ich immer so salopp, wie viel die schon an Lebenserfahrung eigentlich hatten in einem Alter, wo, glaube ich, ich spreche mal nur für mich selbst, also ich irgendwie noch, weiß ich nicht, bestimmt behüteter war oder aufgewachsen war, auch wenn mir das manchmal nicht so vorkam. Und also überhaupt, ich will jetzt nicht irgendwie gleich systemisch oder politisch diskutieren oder so. Also auch eine Hauptschule als Konzept, dass im Prinzip dort ganz viele Menschen zusammen konzentriert werden, die in vorherigen Abschnitten ihrer Bildungserfahrung oder auch Lebenserfahrung echt schon einiges an Niederlagen wegstecken mussten. Und ja, was das eigentlich macht, was das auch für eine Dynamik entfalten kann, oft auch negativ und wie viel Stärke das braucht, aber wie viel Stärke dann auch einige entwickeln, in dem Umfeld dann irgendwie ihren Weg zu gehen, sich zu entwickeln.
Jetzt war ich ganz überrascht, dass du sozusagen auch schon eine Türkisch-AG hattest an der Schule. Anscheinend hast du eine besondere Verbindung zur Türkei. Kannst du das mal aufschlüsseln, wie also das dazu gekommen ist?
Ich habe mit der Türkei schon recht lange zu tun. Das war auch vor Teach First schon. 2007, 2008 war ich das erste Mal dort, hatte davor schon an der Uni angefangen, Türkisch zu lernen. Also es war so ein bisschen, die eine Hälfte davon war fachliches Interesse, weil internationale Beziehungen studiert und auch viel für den Nahen und Mittleren Osten mich interessiert. Arabisch wollte ich auch lernen, habe es mal angefangen, aber es ist irgendwie ein bisschen auf halber Strecke hängen geblieben. An der Uni damals gab es kein Arabisch, Türkisch wollte ich auch lernen, habe ich gedacht, okay, mache ich das mal zuerst. Die Affinität war eh irgendwie immer da, weil aufgewachsen im multikulturellen Frankfurt habe ich Türkisch irgendwie immer schon in den Ohren gehabt und der Schritt, es dann lernen zu wollen, war gefühlt ein eher kleiner. Aber an der Uni dann 2 Stunden die Woche ist halt echt nichts für diese Sprache, weil du am Anfang sehr viel Zeit darauf verwenden musst, also überhaupt erstmal diese ganz grundsätzlich andere Grammatik dir drauf zu schaffen, lange bevor du irgendwie in der Lage bist, den ersten Satz zu formulieren, auch wenn er ein einfacher Satz ist. Ne? das ist schon, war schon irgendwie erst so ein bisschen frustrierend. Ich habe so gedacht, okay, lernen will ich es jetzt aber schon und so schwer kann das nicht sein. Man muss es einfach nur intensiv machen. Hast irgendwie Englisch, Spanisch, Französisch dafür gelernt und ich gehe jetzt einfach mal in die Türkei in den Semesterferien und dann lerne ich Türkisch und dann reise ich noch ein bisschen und dann komme ich zurück. Pustekuchen, ne? Also, und so der Monat, den ich mir dafür eigentlich gegeben hatte, war dann vorbei und ich habe irgendwie noch bei den einfachsten Dingen irgendwie rumgestammelt und konnte irgendwie nicht viel rausbringen und stand dann halt so vor der Wahl, okay, entweder gehst jetzt zurück in dein deutsches Semester, was demnächst anfängt, was sich irgendwie wie eine totale Niederlage angefühlt hätte, oder ne, du ziehst das jetzt durch, bleibst da, und dann habe ich das halt gemacht, und dann ist aus dem einen Monat sind dann 4 Sprachschule geworden und dann bin ich da an die Uni. Studium auf Englisch, aber Leben auf Türkisch dann ein Semester noch, was ich zum Glück über ein Stipendium mir leisten konnte. So, und dann waren cool. Das im Prinzip 8 Monate Türkei 2007, 2008, die mich da so ein bisschen angefixt haben.
Was hat dir da so besonders gefallen am Leben da?
Einiges davon ist jetzt vielleicht gerade so für Außenstehende nicht so mega nachvollziehbar, aber es hängt auch damit zusammen, dass es wirklich eine andere Zeit war, was vieles angeht. Also Istanbul konkret damals war halt einfach ein Ort, der pulsiert hat, wo alle möglichen Leute auch immer kommen wollten und irgendwie einen besuchen und habe irgendwie oft Leute irgendwie bei mir auf der Couch gehabt, dann Besuch oder so. Und die halbe Stadt war gefühlt voller Erasmus-Studierender. Und es war generell, ne, auch was die große politische Lage angeht, noch irgendwie eine andere Situation. Ja, der ein oder andere ein bisschen ungute Trend, sage ich mal vorsichtig, hat sich damals schon so ein bisschen abgezeichnet. Und ich weiß noch, wie ich kritische Op-Eds dazu geschrieben habe. Aber generell war die Situation noch eine ganz, ganz andere. Ne? Also wir hatten immer noch einen Beitrittsprozess zur EU, der eine gewisse Dynamik hatte. Jemand wie der heutige Präsident stand in Europa immer noch für, ne, Hoffnung und für einen Aufbruch und eine Annäherung. Man glaubt es auch kaum. Waren einfach andere Zeiten.
Erzähl mal so ein bisschen mehr, warum du sozusagen, in welcher Rolle du jetzt gerade bist und arbeitest. Und wie sich vielleicht auch dein Verhältnis zur Türkei da entwickelt hat.
Okay, ich glaube, das macht dann Sinn, tatsächlich irgendwie nach der Teach First-Zeit direkt einzusteigen.
Ja, das stimmt, das macht Sinn. Das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, was du, also ob es danach eigentlich gerade gleich weiterging. Aber erzähl du mal.
Ja, das war tatsächlich, also ich bin sogar, am Ende musste ich sogar, glaube ich, ein paar Wochen die Schule früher verlassen, weil meine Stelle in der Türkei zur Bedingung gemacht hat, dass ich da sofort schon komme. Da war Teach First und die Schule auch zum Glück flexibel. Und die Schülerinnen und Schüler alle haben es mir verziehen. Also es war so, dass es damals die für mich, so wie ich das irgendwie verfolgt hatte, relativ einmalige Gelegenheit gab, über ein Programm damals der Robert-Bosch-Stiftung und des Goethe-Instituts für 2 Jahre in die Türkei zu gehen, an eine türkische Gastinstitution und dort im Prinzip zu wirken, zu arbeiten mit lokalen Kolleginnen und Kollegen. Also jetzt nicht das typische deutsche Projekt in Anführungszeichen mit deutschen Chefinnen und Chefs, sondern halt eingebettet in lokale Strukturen zu arbeiten, also Jugendarbeit, Jugendbeteiligung, Zivilgesellschaftsvernetzung und Förderung. Genau, das war dieses Programm damals und klein und experimentell. Wir waren 3 Leute an verschiedene Orte in der Türkei auch geschickt. Und ich habe mich besonders halt dafür interessiert, nach Eskişehir zu gehen. Ich glaube, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, dass das die Partnerstadt von Frankfurt ist.
Ja.
Und ich hatte halt da so ein bisschen die Hoffnung und Erwartung, okay, wenn ich jetzt dort wäre, könnte ich einiges an zivilgesellschaftlichem Brückenbau leisten. Einfach dadurch, dass ich im Prinzip, ne, den Ort dort weiter verbinde mit meiner Heimatstadt und allen Kontakten, die ich halt hier so habe. Es ist letztlich nicht in der Form dazu gekommen, weil die Gastorganisation dann nicht mehr die Großstadtverwaltung war. Die haben dieses Programm gecancelt. Ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls bin ich nicht bei denen gelandet, die eigentlich auf institutioneller Ebene die Partnerschaft mit Frankfurt gehabt hätten, sondern bei einer Stadtteilverwaltung. Einer von 2 Stadtteilebezirke von Eskişehir, die dann am Ende auch die eine Partnerschaft mit dem schönen Treptow-Köpenick in Berlin haben, worüber wir dann am Ende geredet haben, da gearbeitet haben. Anderes Thema aber noch, also erstmal stand halt da im Vordergrund die Jugendarbeit, Freiwilligen Arbeitsförderung, also, ne, also die jungen Menschen, denen dabei zu helfen, ne, aktive, sich einbringende Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Und das schreibe jetzt nicht ich mir auf die Fahnen, sondern es gab halt echt tolle Kolleginnen und Kollegen, die das vor Ort gemacht haben, wirklich super Jugendarbeit. Und mit denen zusammen und an deren Seite ich dann halt da 2 Jahre oder am Ende noch länger wirken durfte. Und das war schon echt auch sehr, sehr prägend. Und ich glaube, für die Situation auch sehr prägend war, dass ich gerade 3 Monate dort war und dann war dieser versuchte Militärputsch. Und das hat einiges nochmal durcheinander gekegelt, was ich eigentlich dort vorhatte. Also ich gehe generell nicht in Auslandseinsätze oder, ich mal sagen, Stellen oder Projekte rein und sag irgendwie erstmal, hey, hier bin ich und das machen wir jetzt. Und dann idealerweise arbeite ich eh so, dass ich am Anfang erstmal beobachte, zugucke, schaue, was sind hier die lokalen Gepflogenheiten, Bedürfnisse etc., um dann da anzuknüpfen und mich einzubringen. Aber da kam es dann halt auch so, dass alles, was ich irgendwie im Entferntesten nur irgendwie vorhatte, dann schnell irgendwie nicht mehr so angesagt war und auch meine Chefs in Deutschland, also Chefs in Anführungszeichen, gesagt haben, so, jetzt mal Ball flach halten, find mal irgendwas möglichst Unauffälliges, was du da arbeiten kannst. Es war am Ende, jetzt auf meine Arbeit gesehen, nur ein gewisser Glücksfall, weil ich da dann zum Beispiel überlegt habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich das harmloseste, mindestens oberflächlich gesehen harmloseste, was mir so einfällt, wo man aber trotzdem gut mit arbeiten kann. Und da bin ich gelandet bei Brettspielen und Gesellschaftsspielen, die ein Hobby von mir sind, von denen ich aber auch schon lange weiß und denke, hey, da ist super viel Potenzial drin, die didaktisch zu benutzen oder auch gesellschaftliche Fragen mit aufzugreifen. Ne? Also ich meine, das braucht man ja hier kaum wem zu erzählen. Ne? Wir haben Brettspielmessen, die sind größer als Flughäfen in diesem Land. Und du kannst von Klimawandel bis Flucht und Migration bis Gewalt in der Familie, für alles gibt es irgendwie ein Brettspiel, wo du Themen aufgreifen kannst. In der Türkei sind Brettspiele aber vor allem, ne, ist Spielzeug. Das heißt, ist entsprechend auch absolut harmlos. So.
Ja.
Ist nachteilig harmlos auch im Sinne von, du musst erstmal klar machen, was für eine Relevanz das haben kann. Auch so. Und ich habe dann irgendwie ein paar Monate, da bin ich relativ viel auch hin und her gereist, jeweils Kofferladungen voll mit Brettspielen angeschleppt, habe die da im Jugendzentrum den Leuten gegeben, die das am Ende, die haben dann da ein soziales Projekt eigentlich draus gemacht. Wir sind an Schulen gegangen. Die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, sind am Ende eigentlich selbst Mentoren geworden, haben Spielabende angeleitet, sind dazu übergegangen, Spiele selbst zu designen und sind tatsächlich heute noch aktiv und sind gerade dabei, also ich habe es jetzt irgendwie vor einem Monat das letzte Mal gesehen, sind dabei, ihr eigenes Spiel zu entwickeln und demnächst zu vermarkten und sind damit noch mit Teil einer Gruppe von Pionieren in der Türkei. So. Okay, das wäre alles nicht entstanden ohne diesen verdammten Putschversuch.
Okay, krass. Und wie ging es dann weiter für dich?
Naja, es war halt erstmal schon alles ziemlich kompliziert. Es war vor Ort auch keine einfache Zeit. Ich meine, kannst du dir vorstellen, man sieht mich jetzt nicht, aber ne, blond Schopf, blaue Augen etc. Gut, das gibt es auch in der Türkei, aber ne, es ist doch schon relativ offensichtlich für die meisten Leute, dass ich Ausländer bin, so egal wie sehr ich irgendwie Türkisch spreche oder so. Das heißt, man sticht raus und in einer Situation. Also ich weiß gar nicht, ob man sich das hier so wirklich vorstellen kann, was es eigentlich bedeutet, einen Militärputsch oder einen Versuch gehabt zu haben. Also es ist halt eine hypertraumatische Geschichte und für die Türkei ja auch nicht der erste in den letzten Jahrzehnten auch. Ne? Die älteren Generationen haben eigene Erinnerungen daran, waren die Kinder, schicken erstmal alle zum Geld abheben oder Nahrungsmittel kaufen oder. Ein sehr einschneidendes Erlebnis, übrigens auch eins, was die deutsche Politik nicht gepackt hat, so zu realisieren, aufzugreifen und anzuerkennen, zumindest nicht am Anfang. Mhm. Und das hat uns in der Türkei, glaube ich, auch sehr viel gekostet. So. Aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls war das eine ziemlich einschneidende Zeit. Für mich hat es halt auch bedeutet, hin und wieder von irgendwelchen wildfremden Leuten als Agent verdächtigt zu werden. Entweder habe ich es nur an den Blicken gesehen oder sie haben es auch ausgesprochen. Und das war schon ziemlich intensiv so im unangenehm, wie aber auch im angenehm, weil ich dadurch dann halt auch noch mal mehr zu schätzen gelernt habe, was die Leute um mich rum da eigentlich gemacht und geleistet haben die ganze Zeit, ohne meinen schönen roten deutschen Pass zu haben und damit irgendwie eine Form von doppeltem Boden.
Hast du mal damit gespielt, zurückzugehen durch die Situation oder hatte ich das irgendwie so beschäftigt, dass du gesagt hast, nee, so kann ich nicht arbeiten oder so will ich nicht arbeiten?
Zurückzugehen, meinst du damals aus der Situation raus nach Deutschland?
Ja.
Nie wirklich, nee. Also ich muss dazu sagen, das war, glaube ich, auch nicht mal die aufreibendste oder kritischste Situation oder Station, in der ich irgendwie war. Also da waren auch andere Geschichten davor, die mich, glaube ich, ein bisschen abgehärtet haben, was sowas angeht. Ich glaube, was mich vor allem davon abgehalten hat, ist erstens irgendwie so die Einsicht, gerade in diesen Zeiten, in die Notwendigkeit des Brückenbaus, vor allem auch zwischen unseren Ländern und Kulturen. Und wenn ich jetzt auch noch abhau, nachdem irgendwie, ne, hatte ich vorhin ja schon anklingen lassen, du siehst sehr viel weniger Ausländerinnen und Ausländer in der Türkei, zumindest Leute aus Westeuropa, als du das vor ein paar Jahren noch gesehen hättest. Wir sind ein relativ kleiner Kreis von Leuten geworden, die aus Deutschland zum Beispiel kommen, dauerhaft in der Türkei arbeiten, in irgendwie gesellschaftlich relevanten, interessierten Kreisen oder gar noch irgendwie, ne, den Mund aufmachen oder uns für Dialog aus dem Fenster lehnen. Und gerade in so einer Zeit dann halt auch noch irgendwie abzuhauen, wäre für mich aus der Warte nicht in Frage gekommen und vor allem auch lokal nicht. Also ich habe mir sind halt auch, ne, ähnliche Geschichte ein bisschen wie an der Hauptschule in Frankfurt, aber unter ganz anderen Vorzeichen, einfach Leute ans Herz gewachsen, mit denen wir wirklich zusammen da Pläne hatten und Dinge vorhatten und gearbeitet haben, und da dann einfach rauszugehen, wäre so nicht in Frage gekommen. War natürlich nicht immer ganz rational. Natürlich hätte es auch für mich irgendwie ungut werden können da, aber das hat sich einfach nie wirklich so angefühlt oder in Abwehr, ich weiß nicht. Also, und ach so, was ich vielleicht auch noch sagen wollte, also das Programm, über das ich da war, wurde am Ende halt auch abgebrochen, ne? Kann und sollte da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das hatte halt dann auch, ne, mit der politischen Großwetterlage zu tun. Und zu dem Zeitpunkt waren wir halt gerade dabei, über die besagte Städtepartnerschaft mit Mitteln aus dem BMZ, also der deutschen Bundesregierung, ein Austauschprojekt zustande zu bringen, was am Ende darin münden sollte, ein Existenzgründungszentrum für soziale und kreative Initiativen inklusive Geflüchteter aufzubauen, dort in Eskişehir. Und das war halt alles in einer kritischen Phase, und ich war so ein bisschen derjenige, der es, ne, angeschoben hat, auch zwischen den zwei Stadtverwaltungen, und so ein bisschen dieses interkulturelle Dolmetschen da gemacht hat. Und ich glaube, das wäre nicht so einfach geworden, wenn ich ausgerechnet in dem Moment dann abgehauen wäre. So, und dann haben wir halt Wege gefunden, ein bisschen unkonventionell, wie ich da bleiben konnte und das dann zumindest mit aufs Gleis heben konnte. Ja, und dann bin ich danach halt weiter in der Türkei. Aber
wie weiter? Also erzähl nochmal.
Also ich habe danach, also meine nächste Station war für einen größeren deutschen Sozialträger, Geflüchtetenprojekte mit beziehungsweise für die GIZ umzusetzen in der Türkei. Und ich meine, es ist, glaube ich, unseren ZuhörerInnen jetzt nicht so fremd, aber, ne, die Türkei hat mehr Geflüchtete aufgenommen, damals auch schon und heute auch, als die komplette EU zusammen.
Ja.
So, allein aus Syrien Richtung 4 Millionen Menschen. So, Riesenherausforderung. Auch nicht erst seit der Zeit, sondern schon länger, aber seit 2015 ist, glaube ich, dieses Thema so ein bisschen auf der deutschen politischen Agenda ja auch gelandet, und dementsprechend hat man angefangen, sich dafür, sage ich mal ganz böse, zu interessieren, was die Türkei da eigentlich für eine Ladung trägt und dass man da auch irgendwie helfen sollte, schon aus Eigeninteresse. Ja, und wir haben dann halt da größere, also deutlich größere Projekte umzusetzen, und es war auch interessant, so diese ganze Maschine mal von innen zu sehen, auch wenn die Arbeit halt sehr viel abstrakter war und es um schwindelerregende Geldsummen ging und nicht mehr die direkte Arbeit direkt mit jungen Menschen oder Geflüchteten. Es war spannend, und es war vor allem halt auch ein Perspektivwechsel. So. Und danach bin ich über einige Umwege wieder zurück, und das ist jetzt die aktuelle Station, zu einer schönen Gelegenheit, am Thema Städtepartnerschaften weiterzuarbeiten. Das ist spätestens seit der Erfahrung in Eskişehir so ein bisschen mein Herzensthema, weil ich einfach glaube, dass wir generell sehr viel mehr Brücken brauchen zwischen der Türkei und der EU und ganz besonders auch der Türkei in Deutschland. Wir haben ja so viele Verbindungen, sie sind unglaublich tief, aber sie werden einfach nicht ausreichend gehört, gewürdigt, genutzt, einbezogen, und es ist einfach echt eine Tragik, wenn man sich dann anguckt, was auf oberster Ebene irgendwie zwischen unseren Ländern da teilweise läuft. Und ich glaube, dass vieles besser laufen könnte, wenn man auf unteren Ebenen mehr Menschen direkter in Kontakt bringen würde und einbeziehen würde. Ein Weg, ja nicht der einzige, aber ein Weg dafür können diese Städtepartnerschaften sein. Ich sage können und nicht sind, weil es natürlich sehr darauf ankommt, wie die gelebt und gestaltet werden. Wir haben halt so ein bisschen das klassische Modell der ersten Nachkriegsstädtepartnerschaften, wo irgendwie die reine Symbolik schon zählt. Und ich will das auch gar nicht kleinreden, aber wenn irgendwie ein paar Jahrzehnte zum Beispiel dann das Modell immer noch sich darin erschöpft, dass BürgermeisterInnen und die Delegationen Besuchsreisen machen, dann gibt es Shake Hands und ein Foto und Kinder oder junge Leute können vielleicht auf dem Foto mit drauf sein, aber das war es irgendwie, das kann es halt irgendwie nicht sein oder das lässt halt ganz viel Potenzial ungenutzt. Mhm. Während man heute eigentlich mit einem moderneren Verständnis und viele Städtepartnerschaften leben das auch schon, weiterkommen könnte, Stadtverwaltung dann auch in so einem Zusammenhang nicht mehr als Regisseurin begreift, sondern als Ermöglicherin und als jemand oder eine Institution oder Institutionen, die Menschen zusammenbringen und sie selbst eigentlich definieren, gestalten, prägen lassen, was diese Partnerschaft ist, weil damit steht und fällt das halt einfach so. Ne? Also keine Partnerschaft wird nur von der Verwaltung irgendwie richtig vernünftig am Leben gehalten. Das braucht engagierte Leute.
Welche Rolle hast du da jetzt genau? Also du bist sozusagen hauptsächlich in der Türkei.
Ja, und ja. Teilweise auch in Deutschland. Und das ist ein bisschen mehr, als ich ursprünglich gedacht hätte.
Okay.
Ich bin jetzt gerade bei einem Zentrum, das heißt Istanbul Policy Center, ist angegliedert oder gehört zu einer Uni in Istanbul, das Sabancı-Universität, und wird gefördert, beziehungsweise das Programm auch, was ich da mache, wird gefördert von der Mercator-Stiftung in Deutschland. Als Mercator-IPC-Fellow, so jetzt habe ich meine vertragliche Verpflichtung auch erfüllt, das korrekt zu benennen, habe ich im Prinzip, das Fellowship ist eigentlich auf Forschungsprojekte ausgelegt, aber kann auch praktische Projekte umfassen. Und ich habe denen halt von Anfang an gesagt, ne, auch Projekte, mit denen man, die man sich selbst überlegt und mit denen man sich bei denen bewirbt. Und ich habe denen von Anfang halt auch gesagt, bei mir wird das eher eine praktische Geschichte und mir geht es darum, an der Schnittstelle zwischen diesen Stadtverwaltungen einerseits, ne, zwischen deutschen und türkischen Stadtverwaltungen, aber auch zwischen Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung jeweils, sowie auch hin zu anderen Institutionen, die in dem Bereich irgendwie arbeiten, fördern können, helfen können etc., so ein bisschen ein Mittler zu sein und zum Beispiel Projektideen voranzubringen, zu verbreiten, auf Beispiele hinzuweisen, Kontakte zu knüpfen und im Prinzip auf einer sehr, sehr praktischen Ebene dafür zu sorgen oder eine Hilfestellung dafür zu leisten, dass diese Städtepartnerschaften aktiver und vor allem auch in diesem Beteiligungssinne aktiver gelebt werden und vor allem auch jungen Menschen hoffentlich zugänglicher werden.
Kannst du dann ein Beispiel nennen, was so eine Städtepartnerschaft, die modern und brückenbauend gelebt wird, macht?
Ich habe gerade aus meiner aktuellen Arbeit eine Reihe Beispiele im Kopf. Ich überlege gerade, welches davon schon irgendwie offiziell öffentlich spruchreif ist. ich gehe einfach mal zurück zu dem, was wir damals in Eskişehir gemacht haben. Was natürlich auch nicht perfekt war oder ist, aber so ein Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung. Und zwar, da haben wir halt einerseits dieses Zentrum wollten wir aufbauen, Existenzgründungszentrum für Soziale und Kreative, was an sich ja schon eine Beteiligungsmaschine ist und auch dann ein Leuchtturm für die Städtepartnerschaft sein soll und die voranbringen soll und auch in diesem Beteiligungssinne fördern soll, aber halt auch die Art, wie sowas geplant und angegangen wurde. Und wir haben halt, statt dass wir das einfach nur unter Stadtverwaltung da uns ausgedacht haben, von Anfang an halt gesagt, okay, wir wollen jetzt Workshops machen, einen in Eskişehir und einen in Berlin, also Treptow-Köpenick, wo wir die Stadtverwaltung zusammenbringen, aber auch Zivilgesellschaft, die in dem Bereich arbeitet. Und da kommen ja auch viele Themen zusammen, ne? Also von Menschen, die mit Flucht und Migration zu tun haben, beruflich Betroffene, von Kreativwirtschaftsmenschen, von. Und ein paar junge Leute direkt wollen wir eigentlich auch mit am Tisch haben. So. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich im Nachhinein sagen würde, okay, da hätte man vielleicht auch noch mehr machen können, aber das war so grob die Stoßrichtung. Und dann haben wir uns da zusammen halt Gedanken gemacht, wie so ein Zentrum aussehen und wie es funktionieren könnte. Und eigentlich, okay, hier plaudere ich dann doch ein bisschen, haben wir ziemlich viel damit, glaube ich, auch umgesetzt, indirekt, was die jungen Leute, die wir halt aus dem Jugendzentrum kannten, in Eskische hier wollten und sich gewünscht haben. Indem wir es halt einfach in die Workshops reingebracht haben und da im Prinzip haben festhalten lassen. Und da wurden dann am Ende, ne, Dinge auch möglich, die vorher unmöglich schienen. So. Ich glaube, so auf dieser kryptischen Ebene belasse ich es, glaube ich, einfach mal.
Okay.
Aber das war eine schöne Erfahrung und hat auch, glaube ich, allen viel Spaß gemacht, hat auch den Stadtverwaltungen gezeigt, also dass sie selbst auch eigentlich ein eigenes Interesse daran haben, so zu arbeiten. Also wo das vielleicht noch nicht klar war, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten.
Vielleicht nochmal ein bisschen mit einem anderen Fokus, was mich auch interessiert, weil es ist so ein breites Feld und ich merke, dass es mir gerade schwerfällt, mich da so mit den Fragen irgendwie zu fokussieren. Aber mich interessiert total auch, wie die aktuelle politische Situation auch deine Arbeit so beeinflusst. Oder die ist ja auch nicht so konstant, also die ist ja sehr fragil auch so. Was macht das mit deiner Arbeit und mit dir?
Ja, das kann schon auch hin und wieder, also ne, manchmal ist es interessant oder oft oder immer. Manchmal ist es amüsant, manchmal ist es nervig und manchmal ist es richtig ärgerlich so. Also und auf diesem Spektrum schwankt das halt alles so, wie auch eigentlich, ne, mindestens die Situation generell in der Türkei und auch in den Beziehungen zu Deutschland jetzt hier am Schwanken ist. Und ich kann sagen, dass ich halt irgendwie eine Arbeit habe, die ich sehr, sehr spannend finde, wo es aber auch sehr wichtig und relevant ist, irgendwie, ne, zu wissen, was gerade los ist. Also ich könnte mir nicht leisten, zum Beispiel die Nachrichten nicht zu verfolgen. Gut, ich könnte jetzt ein konkretes Beispiel mal nennen. So ein bisschen, ach so, was ich vielleicht auch noch sagen sollte, ein Teil meiner Arbeit begreife ich zumindest auch so im Prinzip Lobbyarbeit zu machen für ja diesen Gedanken des Austausches und auch dieser städtepartnerschaftlichen Kooperation. Und das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum ich tatsächlich am Ende doch auch über dieses Jahr mehr in Deutschland war, als ich gedacht habe. Weil auf deutscher Seite das Brett dann doch oft irgendwie am dicksten ist. Ne? Die Vorbehalte gegenüber der Zusammenarbeit mit der Türkei halt echt groß geworden sind in letzter Zeit. Und ich halt oft das Gefühl habe, da irgendwie, ne, Vorurteile auszuräumen. Oder wenn es keine Vorurteile sind, zumindest zu sagen, ja, aber. Und versuche da halt schon seit längerer Zeit auch deutsche Stellen dafür zu begeistern oder zu ermuntern, das irgendwie mit aufzunehmen. Und diese 100 circa sind Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und der Türkei übrigens, in sehr unterschiedlichen Zuständen zu unterstützen, institutionell etc. Und da ist es halt so, dass, ne, wenn jetzt irgendwie so ein Großereignis kommt wie der türkische Staatspräsident wacht auf und sagt, hier die 10 Botschafter wollen wir jetzt mal ausweisen, dann ist es natürlich klar, dass es ein bisschen, gelinde gesagt, Sand ins Getriebe solcher Pläne und Unternehmungen streut. Ja, auch mit einer gewissen Berechtigung. Ne?
Also ich merke, die politische Ebene ist einfach Teil deiner Arbeit. Und wenn ich jetzt den anderen Bogen spannen kann, spielt ja Politik auch sozusagen bei dir eine Rolle, weil du selbst auch politisch engagiert bist. Magst du ein bisschen kurz sagen, wie das aussieht bei dir?
Also das ist jetzt was ich glaube, es sind mittlerweile 12 Jahre oder so schon mache. Bin tatsächlich nach langem, langem Zögern damals, habe ich meinen Schatten übersprungen und bin Parteimitglied geworden bei den Grünen, Bündnis 90. Muss aber vorweg sagen, ich sehe mich nicht wirklich so stark als Parteisoldat, sondern sehe es halt einfach als Möglichkeit, mich einzubringen. Auch so ein bisschen geprägt aus gerade Erfahrungen an Orten, wo es weniger Demokratie und Möglichkeit, sich einzubringen gab. Ne? Also so nach dem Motto, das, was es hier gibt an Demokratie, gehört verteidigt durch Mitmachen und auch geprägt. Das war so ein bisschen mein Zugang dazu. Und ich fand es halt vor allem im Vergleich mit Politik anderswo, aber auch andere Parteien in Deutschland, ja, unglaublich schön und gut, wie sehr man sich da tatsächlich einbringen kann und wie sehr diese Partei tatsächlich auch eine Mitmachpartei immer noch ist, trotz allem Druck der Professionalisierung. Und dass es zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften auf allen Ebenen gibt, wo alle hinkommen können, wo man übrigens auch nicht mal Parteimitglied sein muss, wo man mitdiskutieren kann, Und ich habe halt recht naturgemäß mich vor allem zur Außenpolitik eingebracht und da auch in diesen Gremien mitgemacht und bin über verschiedene Stationen jetzt an einem Punkt, wo ich Sprecher unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationales bin. Also das ist Grün für Außenpolitik. Und da im Prinzip Leute, die aus den entsprechenden Landesarbeitsgemeinschaften kommen, die als Delegierte bei uns reingewählt sind, der jeweiligen Landesverbände etc., denen halt eine Diskussion, einen Austausch und eine Mitmachmöglichkeit ermögliche durch das, was ich da hoffentlich organisiere jeweils. Das ist so ein bisschen dann mein Zugang und auch etwas, was ich dann quasi irgendwie so ein bisschen wie, ja, wie war das bei Batman, tagsüber Bruce Wayne und nachts dann irgendwie anders unterwegs, so fühle ich mich manchmal und sitze dann irgendwie jetzt in dem Fall gerade in der Türkei. Seit Corona ist ja sowieso verrückt, alles ist online und leite dann irgendwelche Sitzungen, während ich in Ankara sitze. Und das ist so, das fühlt sich an wie so ein Doppelleben teilweise. Und also, yeah. Und das ist auch so ein bisschen, eigentlich gehe ich damit nicht hausieren, so, hat auch erst überlegt, und wir hatten ja auch irgendwie, kann ich ja verraten, kurz drüber gesprochen, ob ich das überhaupt yeah. anspreche. Weil es natürlich jetzt meine Arbeit zum Beispiel in der Türkei nicht unbedingt vereinfachen würde, wenn ich irgendwie als deutscher Politiker da auftauchen würde oder erst recht als Grüner. Andererseits denke ich, okay, kann man schon auch drüber reden, so viel wie los ist, und früher oder später, glaube ich, kommen die Leute da sowieso drauf. Ich versuche das jedenfalls ein bisschen zu trennen, nach wie vor mhm. auch, und glaube auch, dass man Politik nur richtig machen kann, wenn man sein eigenes Berufsleben nebenbei irgendwie auch noch hat und sich nicht davon abhängig macht. So. Und das versuche ich halt nach wie vor durchzuhalten, auch wenn es immer schwerer wird.
Hast du einen außenpolitischen Wunsch für die zukünftige Bundesregierung?
Ja. Ich fange mal damit an, was auf keinen Fall passieren sollte.
Ja, die Kopfstandmethode.
Ja, die FDP will, dass wir die Beitrittsgespräche der Türkei mit der EU abbrechen. Mhm. Und das wäre ein katastrophaler Fehler. Also jetzt im Moment sind die ja quasi auf Eis eingefroren und das geht zu Recht, könnte man sagen, auch nicht wirklich voran. Ist kein schöner Zustand, aber jetzt formal diese Verhandlungen für beendet zu erklären, vor allem seitens Europa, würde Menschen dort vor Ort, die ich kennen und schätzen gelernt habe, nicht wenige von ihnen, würde denen wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen und würde gerade autokratische Tendenzen weiter befördern, weil es denen, die an dieser Spaltung interessiert sind und auch am Konflikt mit Europa und der EU und den Schüren, halt ein weiteres Argument liefern würde. Also schaut her, sie wollen uns nicht. Es ist ein christlicher Club. Sie sind Rassisten. So. Also, ne, Dinge, mit denen wir ja tatsächlich mittlerweile auch zu tun haben, hier nicht zu knapp, ne, würden da halt dann wirklich eine ganz andere Geltung bekommen und würden auch eine Tür zustoßen, die wir wahrscheinlich in unserer Lebzeit dann nicht mehr wieder aufkriegen. Mhm. Und das mit wirklich Folgen bis tief auch nach Deutschland rein für unser gesellschaftliches Zusammenleben hier. Also das sollte sich wirklich verbieten, bei aller Kritik, die angebracht ist, so mhm. an der türkischen Regierung. Klammer auf, auch Deutschland und die EU haben in ihrem Verhalten gegenüber der Türkei die letzten Jahrzehnte Fehler gemacht. Und es täte uns gut, das manchmal einzugestehen, Klammer zu. Weil dann wären wir, glaube ich, auch effektiver in der Anmahnung von einigen, was uns wiederum wichtig ist und was wir von der Türkei wollen.
Jan, ich glaube, das ist ein gutes Schlussstatement. Wobei, eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Schieß. Die geht aber in die andere Richtung. Und zwar, ich finde das so cool, dass du so eine Brettspielpassion hast und damit auch so erfolgreich gearbeitet hast. Empfehl uns doch mal ein schönes Spiel, ein schönes Gesellschafts- oder Brettspiel für den Winter. Du bist da ja drin in der Szene. Was kannst du machen?
Schönes Spiel. Okay, warte mal. Als allererstes muss ich ganz schamlos die Gelegenheit nutzen, wo du mich schon fragst, für einen weiteren Plug. Und zwar, ja. Wir haben einen Verein gegründet in Frankfurt, gerade um mit Spielen auch, ne, soziale Thematiken aufzugreifen etc., Leute zusammenzubringen, Bildungsgerechtigkeit auch übrigens. Und ich kann allen Fellows und Fellas da draußen nur empfehlen, das auch aufzugreifen für ihre Arbeit. Bringt Spiele an die Schulen, weil die Kids sonst nur am Handy daddeln und denen ganz viel verloren geht. Ne? Bildungsbürger-Kids haben alle Spiele im Regal stehen, viele andere nicht. Und den Verein, den wir gegründet haben, will ich euch auch ans Herz legen. Heißt Spielkultur Frankfurt e.V. Wir sind eingetragen und es gibt eine Webseite mittlerweile. das Ding ist gegründet. Ich bin jetzt auch nicht mehr im Vorstand oder so, aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein Herzensprojekt und ich kann allen nur empfehlen, sich sowas mal anzugucken. Spiel, oh Gott, es gibt so unglaublich viele Sachen. Also ich antworte da eigentlich immer mit einer Gegenfrage drauf. Wer seid ihr, was für eine Gruppe und wonach ist euch? Weil es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Konzepte auch, ne? Von
ja.
Wir alle spielen gegeneinander bis kooperativ, wir spielen zusammen gegen das Spiel, in Anführungszeichen. Da gibt es einen ganz guten Einsteiger-Tipp, der ist vor allem auch nicht ganz irrelevant oder sehr relevant geworden die letzten 2-3 Jahre in unserer Welt. Pandemic, also wo die SpielerInnen alle zusammen gegen eine Pandemie oder mehrere Pandemien spielen, die sich auf der Welt verbreitet und kooperativ sind. Das ist so eins. Ansonsten muss ich aber auch sagen, ich bin sehr, sehr begeistert vom Prinzip semi-kooperativer Spiele, sprich gegeneinander, aber oder sagen wir mal so eigentlich miteinander, aber es gibt dann irgendwie einen Verräter oder so und man muss gucken, wie die Leute jeweils drauf sind. Und was ich da sehr, sehr toll finde, ist so auf der Einsteigerebene, das ist eigentlich eher ein Partyspiel, guckt euch mal Avalon an. Das ist eine Variante, Resistance ist das ursprüngliche, also es, ich finde die ein bisschen besser als zum Beispiel Werwolf, was ja alle kennen. Und auf der etwas komplexeren Seite die Brettspieladaption der Fernsehserie Battlestar Galactica, schaut euch das mal an. Da geht es im Prinzip darum, verkürzt gesagt, dass wir alle auf einem Raumschiff sitzen, vor Roboter-Aliens fliehen, die uns ans Leder wollen. Und manche von uns können aber verdeckt welche von denen sein, nämlich Zylonen, und das Schiff und unseren Abwehrkampf sabotieren. Und man muss sich gegenseitig sehr, sehr gut beobachten. Es kann Freundschaften zerstören, ne? Also bei solchen Sachen immer sich vornehmen, wir bleiben Freunde.
Okay. Jan, vielen lieben Dank für diese exklusiven Tipps. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns was erzählt hast.
Danke dir auch.
Zu dem, was du so machst. Ja.
Danke, dass du das machst mit dem Podcast auch. Finde ich echt klasse und tolle Folgen bisher. Und ich bin sehr, sehr froh, jetzt eine davon mit dir bestritten zu haben.
Das freut mich sehr, Jan. Dann bleibt mir auch noch eigentlich nur noch euch Tschüss zu sagen und euch wie immer gute Pausen zu wünschen.
Ciao.
Tschüss.